Regenbogenregie, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Ein letztes Mal für diese Saison. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Icebox Österreich und auch in diesen höchst komischen und schrägen Zeiten, auch da ist der Tobias Ruf zur Stelle, der Wintersportchef von Chiemgau 24. Servus Tobias.
Servus Lukas.
Tobias, kannst du mal vielleicht kurz schildern, wie... Ich weiß es ja schon, dass du jetzt die letzten Wochenenden immer durchgearbeitet hast. Jetzt wäre mal am Sonntag kein Wintersport gewesen und trotzdem warst du im Büro.
Ja, wir hatten Kommunalwahlen in Bayern. Also ich wohne ja in Rosenheim und gestern waren Kommunalwahlen. Und das ist für Regionalredaktionen, die wir doch sind, ist das natürlich immer eine Riesenaufgabe, die Stimmen aus den ganzen Gemeinden und Landesbezirken einzuholen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und da habe ich meinen Kollegen unter die Arme gegriffen. War eine sehr kurze Nacht, ging bis knapp 4:30 und da merkt man mal, was organisatorisch hinter solchen vermeintlich kleineren Wahlen steckt. Aber gut, ist natürlich alles eine Ausnahmesituation, auch bei der Wahl gestern dann gewesen und wir befinden uns gerade in Zeiten, in denen da auch andere Themen im Fokus stehen.
Ja, und der Coronavirus war jetzt auch kein Grund dafür, diese Kommunalwahlen absagen zu lassen.
Nee, wir rufen jetzt den Katastrophenfall aus in Bayern. Das heißt, ab morgen ist das öffentliche Leben, also wir nehmen am Montag auf, ab Dienstag ist das öffentliche Leben wirklich aufs Minimalste reduziert, auch bei uns. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wirklich, dass man gesagt hat, man macht die Kommunalwahlen noch und danach greift man dann richtig durch. Und ja, gut, möchte ich nicht bewerten, ist jetzt so, die Wahlbeteiligung war dennoch wirklich relativ stabil in den Gemeinden, die ich bearbeitet habe. Hat mich doch überrascht, hätte ich anders erwartet. Aber klar, einige Wahlhelfer sind natürlich kurzfristig abgesprungen, die sich da dann auch eher distanzieren wollten, weil die natürlich mit unglaublich vielen Menschen in Kontakt kommen bei so einer Wahl. Und das hat das ganze Prozedere natürlich nicht vereinfacht. Und ja, gut, die Wahlen sind jetzt durch. Bei uns wird sich das öffentliche Leben jetzt drastisch ändern und ja, jeder Einzelne könnte jetzt über seine persönliche Situation jammern. Ich als Wintersportjournalist habe natürlich jetzt 6 Monate durchgearbeitet und wollte jetzt eigentlich die freie Zeit genießen, hatte schon viele Pläne, die jetzt alle auf Eis liegen, aber ich will mich nicht beschweren, es gibt so viele Menschen, denen es gerade wirklich schlecht geht und da ist das Jammern auf hohem Niveau und wir müssen jetzt einfach alle zusehen, dass wir irgendwie dieser Krise Herr werden, aber dazu muss jeder natürlich seinen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten. Das versuche ich auch, nehme es hin, was da so kommt und wie es mir dann geht, das weiß ich jetzt noch nicht, aber da bin ich nicht egoistisch und sage, es stehen gerade andere Menschen im Vordergrund. Mhm. Und jetzt mal ein Appell an meine deutschen Mitbürger. Hört's auf, Toilettenpapier zu kaufen. Was ist los mit euch? Jetzt mal ernsthaft. Also ich verstehe es nicht, Lukas. Warum Toilettenpapier? Da entsteht ein Sogeffekt. Also ich könnte jetzt mit Worten um mich werfen. Wir lassen's. Beschreib du doch mal die Situation. Ja. Wie ist es denn in Wien?
Die Toilettenpapiere sind schon vor einigen Tagen in Österreich eigentlich aufgekauft worden. Da sind wir schon ein paar Tage vielleicht voraus gewesen. Ja, es ist interessant, weil tatsächlich in Österreich eben schon solche Gemeindewahlen abgesagt wurden, die ja für Sonntag geplant gewesen wären. Und auch in einer Woche wären weitere Wahlen geplant gewesen, die hat man so abgesagt. Deswegen, also für einen Österreicher klingt das doch recht überraschend, dass es da in Bayern noch eben diese Wahlen gegeben hat. Da gibt es schon strengere Maßnahmen. Es gibt tatsächlich eine de facto Ausgangssperre. Sie wollen es Ausgangsbeschränkung nennen, weil es einfach nicht so schlimm klingt. Ich glaube, das ist ein bisschen eine psychologische Maßnahme. Aber Fakt ist, dass ab morgen alle Restaurants geschlossen haben, alle Bars. Es haben wirklich nur noch Supermärkte offen, Apotheken und andere Einrichtungen, die es wirklich für den täglichen Bedarf braucht. Und das war's. Abgesehen davon heißt's, gibt's wirklich einen starken Appell. Und dieser Appell wird im ORF permanent auch wiederholt, dass man zu Hause bleiben soll, um einfach diesem Virus keine Chance zu geben, ja, sich weiter zu verbreiten. Man soll wirklich nur rausgehen, wenn man dringend was braucht von einem Supermarkt, und man soll rausgehen, wenn man es wirklich, wenn sich's nicht anders einrichten lässt, dass man eben in die Arbeit gehen muss, wenn man also nicht von zu Hause aus arbeiten muss, kann, dann ist es sozusagen noch erlaubt. Es wird auch Kontrollen von der Polizei geben in Österreich, vor allem, weil das in den vergangenen Tagen noch nicht so wirklich befolgt worden ist, was man so gesehen hat in den Medien. Da gab es doch noch auch einige Versammlungen, ein paar Picknicks in irgendwelchen Parks, obwohl eben da schon darauf hingewiesen worden ist, dass man besser zu Hause bleiben sollte. Also ja, da greift man jetzt zu strengeren Maßnahmen. Hoffentlich, da können wir, glaube ich, uns alle einig sein, hoffentlich bringen diese Maßnahmen auch wirklich was und dass das nicht so, ja, sich weiter verbreitet. Trotzdem, in Zeiten des Coronavirus wollen wir vielleicht ein bisschen noch für Ablenkung sorgen. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen mehr freie Zeit für viele Leute. Diese Ablenkung äußert sich eben in dem Fall damit, dass wir heute noch einen Blick zurück auf die Saison, auf die vergangene Weltcup-Saison im alpinen Skisport werfen wollen. Wir werden über die Highlights reden, wir werden unsere drei Länder sozusagen, Österreich, Deutschland, die Schweiz genau anschauen, die Bilanz ziehen für diese drei Länder und wir werden auch Awards vergeben, wir werden eigene Preise verleihen, besondere Leistungen in der vergangenen Saison und wir wollen eben damit noch einmal einen Blick zurückwerfen auf die verkürzte Weltcup-Saison, aber trotzdem, es gab ja einige Überraschungen, einige großartige Momente und die wollen wir noch mal gemeinsam besprechen. Ich würde sagen, machen wir eine kurze Pause und dann starten wir in den Saisonrückblick der Saison 2019-2020. Zum Beginn des Saisonrückblicks wollen wir die etwas überraschenden Gesamtweltcup-Sieger sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein bisschen würdigen. Und wir würdigen sie in dem Sinn, dass wir den ersten Award vergeben. Der erste Award für die Athletin des Jahres geht an Federica Brignone. Tobias, die Federica hat eine unglaublich konstante und starke Saison hingelegt und damit diese große Kristallkugel ja doch sehr überraschend eigentlich gewonnen.
Ja, sehr überraschend, aber am Ende des Tages dann wirklich auch verdient. Federica Brignone ist die erste Italienerin überhaupt, die den Gesamtweltcup im Ski-Alpin gewinnt. Und es war eine Saison vom ersten bis zum letzten Rennen aus einem Guss. Sie war unglaublich konstant über fast alle Disziplinen, Slalom ausgenommen. Ansonsten war sie in allen Disziplinen wirklich sensationell unterwegs, ist unfassbar cool geblieben, ist natürlich auch verletzungsfrei durch die Saison gekommen und hat das wirklich in einer Überzeugung über die Bühne gebracht. Und auch in der Phase, wo dann so langsam klar wurde, hier ist tatsächlich noch mehr drin, als man hat ja wirklich gedacht, denk an unsere Saisonvorschau, hat man gedacht, okay, wir sprechen hier über einen Zweikampf, wenn überhaupt. Also Michaela Schifrin fährt vorne weg und wenn sie jemand ärgern kann, dann Petra Vlhová, was so eine Gesamtwertung angeht. Aber dass die Federica Brignone da vorne mit reingefahren ist, in diese Phalanx, ja, der zwei superstarken Dominatoren, Schifrin und Vlhová, ist alle Ehren wert. Und sie hat es wirklich von Anfang an getroffen. Die ganze Saison ging einfach für sie durch. Und sie ist einfach eine verdiente Gesamtweltcup-Siegerin. Ich will einfach Zahlen sprechen lassen. was die Saison von Federica Brignone ausmacht. Sie hat die kleine Kristallkugel, also die Disziplinwertung, im Riesenslalom gewonnen. Sie hat die Disziplinwertung in der Kombination gewonnen. Sie ist in der Super-G-Gesamtwertung Zweite geworden. Sie ist Dritte geworden in der Abfahrtsgesamtwertung. Sie ist Dritte geworden in den Parallel-Events. 36. im Slalom. Okay, sei ihr verziehen. Aber eins, zwei, drei, vier, fünf. In fünf von sechs Disziplinwertungen ist diese Frau unter die besten drei gefahren. Und wenn wir über einen Gesamtweltcup sprechen, sprechen wir über eine ganze Saison. Und sorry, aber das sind unglaublich beeindruckende Zahlen, die sie hingelegt hat. Sie hat fünf Rennen gewonnen. Sie war zudem sechsmal auf dem Podest. Sie hat Rennen gewonnen in Kombination, in Super-G, in Riesenslalom, in Parallelrennen hat sie, glaube ich, nicht gewonnen, aber sie ist in der Abfahrt auch Zweite geworden. Sie war 20 Mal insgesamt, also wenn wir Siege und Podestplätze einrechnen, 20 Mal unter den besten 10. Also es sind unglaubliche Zahlen, die sie hingelegt hat. Und was für eine Saison von Federica Brignone. Ich kann echt nur meinen Hut ziehen und bin schwer begeistert, dass sie wie sie das gemacht hat. Und sie hat es verdient. Na klar, es waren die Umstände mit Michaela Schifrin, über die wir nachher auch noch sprechen. Natürlich so, dass unter normalen Bedingungen, ich denke, da sind wir uns alle einig, sie den Gesamtweltcup nicht gewonnen hätte, aber sie wäre dann Zweite geworden. Und das mit einer unglaublichen Bilanz, die wirklich Seltenheitswert hat. Und dass sie eben von jemandem geliefert wurde, den man ganz oben im Regal dann nicht auf der Rechnung hatte. Und das so vielseitig, bravo, grande Fede.
Grande Fede. Hör mal kurz, was sie denn selbst zu ihrem Sieg im Gesamtweltcup sagt. Man merkt, sie ist noch immer ein bisschen außer Atem, weil sie doch ein intensives Programm gefahren hat. Aber wir haben ein Statement von Federica Brignone zum Sieg im Gesamtweltcup.
Winning the overall was my biggest dream and it's something really amazing. I can't believe it still. It's just too bad that it happened like this, because I wanted to fight until the end. But I think making history in this moment for my country is even more better and more great. I'm so, so thankful for everybody that helped me to achieve this great goal. All my team, my brother, my family, all the people that are working for me. Besides the lines, and you can see, but they are there. I think alone I would have never won an overall globe. It's just amazing. The only regret that I have is the Super-G World Cup, because in Bansko I really lost it, because I fell, and it's the only one. And for sure not finishing the season as we want it, not fighting until the end with the others, because it was a big fight. And then not celebrating with my team, not doing the ceremony, not having the globe right now. This is my regret. But I feel great. I'm sure that we're gonna enjoy it with the team really soon. And yeah.
Ja, die große Feier, die fällt vorerst aus, soll aber nachgeholt werden, hoffentlich sehr bald schon. Federica Brignone, eine würdige Athletin des Jahres, eine würdige Athletin der Saison. Kommen wir vielleicht zu den Männern. Und auch da, der Athlet des Jahres, damit wollen wir auch nochmal den Gesamtweltcup-Sieger hochleben lassen. Und das ist Alexander Omotkilde. Er ist, er hat es tatsächlich geschafft, als Speedfahrer, als Speed-Spezialist eigentlich, diese große Kristallkugel zu gewinnen. Und ist einfach ein gutes Beispiel, was passiert mit dem Gesamtweltcup, wenn einmal dieses Gleichgewicht ein bisschen mehr hergestellt ist zwischen Technikrennen und Speedrennen. Weil, das muss man so offen sagen. Ursprünglich, ja, die letzten drei Slaloms wurden ja abgesagt. Also wir konnten ja in Japan, konnte ja schon nicht gefahren werden. Und dann die letzten zwei in Cortina und aber auch in Kranjska Gora konnten schon nicht gefahren werden. Der Riesenslalom in Kranjska Gora ist auch weggefallen. Und ja, plötzlich haben wir dann halbwegs ein Gleichgewicht. Wir haben 9 Abfahrten und 9 Slaloms gesehen. Und wir haben 6 Super-Gs und 7 Riesenslaloms. Das heißt, von den 4 Grunddisziplinen haben wir insgesamt 1 Technikrennen mehr gehabt als bei den Speed-Disziplinen. Natürlich jetzt noch nicht mit eingerechnet 3 alpine Kombinationen und 2 Parallelrennen. Die Parallelrennen im Zweifel ja auch noch eher techniklastig. Ursprünglich waren natürlich noch mehr geplant. Ursprünglich war es ein bisschen mehr geplant in Richtung der Techniker, aber durch die vielen Absagen im Verlauf der Saison gab es eben dann dieses Gleichgewicht. Ja, Alexander Omert-Kilde, er ist der 4. Norweger in der Geschichte, der den Gesamtweltcup bei den Herren gewinnt, nach lauter Legenden eigentlich natürlich. Lasse Schüss, Schettel André Amott und Axel Lünz-Windal. Und jetzt ist auch Alexander Omert-Kilde in dieser Reihe dabei. Und auch von Alex Kilde haben wir ein Statement, was er denn über seinen großartigen Triumph über die gesamte Saison zu sagen hat und wie er das auch geschafft hat, dass er die große Kristallkugel gewinnt.
Yeah, first of all, I have to say it's a dream come true. Unbelievably good season. Unfortunately, we didn't get to race in Kranjska Gora and also Cortina, which would really be the perfect ending of a great season. But in the end, we have to take care of the health situation in the world, and we have to make sure that we, together as people, can make a change and try to avoid too much of a spreading of this coronavirus. And the decision you guys made, I think that's good for us, but also good for the rest of the world. But back to the point, for me, it's kind of amazing since I started the season, and I've kept the wheel going and delivered good results throughout, and have had a lot of fun skiing this year and also competing against all the good athletes. I've been a great fight with Alex Pinterå and Henrik Kristoffersen, and yeah, it's just been a lot of fun this year, and enjoyed every race and every moment of it. You know, it's a lot of pieces put together. The biggest reason is hard work in a longer period of time, together with a strong team and the support I've got from my family and friends, and also the fans out there, always cheering, and also equipment. I have to say, it's been amazing, the support that Tomek has given me, and it's been a dream situation coming back to them and then being able to deliver results. Not only for me, but also for them, and I just feel honored to get the chance to have such a good season first year on the new but old brand, and I'm looking forward for the upcoming years as well. It's going to be amazing to continue this road.
Alexander Omert-Kilde, der Sieger im Gesamtweltcup der Saison 2019-2020, und ich hätte es gern gesehen, was passiert wäre, wenn Dominik Paris da nicht ausgefallen wäre. Gell? Wir erinnern uns, Ende Dezember, da hat er zweimal in Bormio triumphiert und dort führte Dominik Paris dann im Gesamtweltcup und dann kam eben dieser Kreuzbandriss dazwischen. Wäre vielleicht noch spannend gewesen, aber wenn man blickt auf die Wertung im Gesamtweltcup am Schluss, wir haben ja, mit Pinterå auf Platz 2, mit Kristoffersen auf Platz 3, 2 Techniker. Aber der Rest eigentlich bis zu den Top 10. Auf Platz 10 liegt Loic Méard, aber sonst haben wir eigentlich auch sehr viele Speedfahrer. Wir haben Matthias Mayer auf Platz 4, Vincent Griechmeier auf Platz 5, dann Bert Voits, Mauro Kawietzl, Schettil Jansrud und Thomas Dresen, alle in den Top 10 des Gesamtweltcups. Also in der Breite, da dominieren eigentlich die Speedfahrer. Vielleicht auch, weil es eben in den Technikdisziplinen doch mehr Überraschungen gibt, da die Abstände auch noch knapper sind und dadurch das Rennen an der Spitze auch ein engeres ist. Aber wir haben es tatsächlich wieder mal gesehen, dass ein Speedfahrer den Gesamtweltcup gewinnt. Mir gefällt es sehr gut. Alexander Omotkilde, unser Athlet des Jahres. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder eine kurze Pause und danach schauen wir uns an, wie ja, das Schweizer Ski-Team bilanzieren kann. Und dann küren wir auch das Comeback des Jahres. Das Swiss Ski Team kann wirklich großartig bilanzieren. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten haben die Schweizer tatsächlich diesen Nationencup gewonnen, was uns Österreicher, sage ich jetzt einmal, natürlich besonders schmerzt. Aber die Schweiz haben wirklich vor allem im Speed-Bereich extrem abgeräumt, aber auch in den Technikrennen Weltcup-Siege gefeiert. Ich kümmere mich zuerst einmal um die Männer, der Tobias übernimmt dann die Damen, aber ich würde kurz bilanzieren gerne das Männerteam von Swiss Ski. Am Ende stehen zwei Weltcup-Kugeln da, beide in den Speed-Disziplinen. 6 Saisonsiege haben die Schweizer Herren eingefahren und einer dieser Kugeln hat Mauro Kawietzl geholt. Und zwar hat er die im Super-G geholt und da hat er einfach mit unglaublicher Konstanz gepunktet. Er hat ja kein Weltcuprennen gewonnen, noch keines in seiner gesamten Karriere, hat aber jetzt eben zum ersten Mal eine Kugel gewonnen. Er war, 6 Super-Gs hat es gegeben in dieser Saison und er war in allen 6 Saisonrennen in den Top 5. Am Ende hat er 3 Punkte Vorsprung gehabt auf Vincent Griechmeier, denkbar knappe Entscheidung. Es war natürlich auch ein bisschen ein fehlender Höhepunkt. Der letzte Super-G, der theoretisch noch gefahren hätte werden können in Quitfjell, musste ja abgesagt werden wegen des Wetters. Aber Mauro Kawietzl hat sich das auf jeden Fall auch sehr verdient, weil er eben der Konstanteste war. Ich würde ihm eine Note geben von 1-, eben dieses kleine Minus, weil es keinen Saisonsieg gegeben hat, weil er eben noch immer wartet auf seinen ersten Weltcupsieg, aber eine grandiose Saison von Mauro Kawietzl aus meiner Sicht. Dann kommen wir zum zweiten Kugelgewinner, das ist Bert Voits. Ich habe ihn ja schon zum Fürst Voits von Wengen gekürt in dieser Saison, als er da in der Heimat gewonnen hat. Zum dritten Mal in Folge hat er jetzt die Abfahrtskugel gewonnen. Ich habe mir angeschaut, schon 35 Podestplätze in seiner Karriere in der Abfahrt alleine eingefahren. Also das ist wirklich eine absolute Legende des Abfahrtsports. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Ich glaube, er hat trotzdem noch nicht genug. Er ist 33 Jahre alt. Da sind sicher noch ein paar gute, starke Jahre drinnen in seiner Karriere. Bert Voits, also auch sehr beeindruckende Saison und hat eben auch dazu beigetragen zu einem sehr erfolgreichen Schweizer Skiwinter. Werden wir ein bisschen technischer sticht natürlich Daniel Jühl hervor, nicht nur mit seinen Siegen im Slalom. Einerseits hat er sich ja jetzt sogar zum erfolgreichsten Slalomfahrer in der Schweizer Skigeschichte gekürt. Er hat 4 Siege jetzt in seiner Karriere gewonnen im Slalom. Natürlich war das absolute Highlight sein Sieg im Adelboden. Diese Fahrt, diese ganzen Emotionen, die Fans, die Stimmung dort im Zielbereich, das war ein großes Highlight dieser Saison. Hat davor schon seine Künste unter Beweis gestellt in Madonna, wo er das zweite Mal gewonnen hat und danach aber noch in Kitzbühel auch gewonnen, einen wahren Slalom-Klassiker und da hat er sich auch wirklich an der absoluten Slalom-Weltspitze etabliert und festgesetzt. Ja. Und ich will nur noch einmal erwähnen, der Daniel Jühl ist derjenige, der in unserem Intro vorkommt und ich will ja nichts irgendwie herbeireden, aber es fällt schon auf. Wir starten diesen Podcast, nehmen Jühl in unser Intro auf und dann wird er plötzlich der erfolgreichste Slalom-Skifahrer der Schweiz. Also falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wir könnten ja gern auch dieses Intro mal ändern für die nächste Saison. Vielleicht Vielleicht nehmen wir den Marco Schwarz einmal ins Intro auf und schauen, ob das auch in der zweiten Saison ja, genauso funktioniert. Das ist mir schon aufgefallen. Ja.
Du, Lukas, wenn der Schröcksnadel das hört, der hat ja jetzt auch Homeoffice, der setzt sich an seinen Laptop und schneidet uns ein neues Intro zusammen.
Ja, hoffentlich.
Da kannst du dich drauf festmachen.
genau, das wäre eine Idee. Ja. Gut, und dann will ich natürlich auch noch Marco Odermatt erwähnen, weil der hat für den ersten Saisonsieg für Swiss Ski gesorgt, wie er da in Beaver Creek sensationell und ausgerechnet im Super-G gewonnen hat, mit dieser verrückten Fahrt, wo er eigentlich einen Riesenfehler dabei gehabt hat, hat man gemeint, aber der hat sich da wirklich durchgesetzt und hat dann ja auch später in der Saison einen Podestplatz im Riesenslalom eingefahren. Hat natürlich auch Pech gehabt, er war mitten in der Saison verletzt, hatte diese Knieverletzung in alter Partie, aber trotzdem wirklich eine gute Saison. Ich habe ihn ja noch viel stärker eingeschätzt über die gesamte Saison, ich habe ihm ja einen noch größeren Schritt zugetraut. Ich glaube aber trotzdem, dass er sehr positiv bilanzieren wird. Wo er sich vielleicht noch verbessern muss, ist auch in der Abfahrt. Da war das beste Resultat in dieser Saison, war ein 17. Platz. Man muss auch dazu sagen, da hat er einfach auch schlechte Startnummern gehabt, da hat er hohe Startnummern gehabt. Und die Konstanz ist natürlich auch noch, ja, die fehlt noch ein bisschen. Aber was, wo er mir sehr gut gefallen hat, eben vor allem zu Saisonende, vor allem in diesen zweiten Durchgängen im Riesenslalom, da hat er es einfach immer gut verstanden, auf einer schlechten Piste noch eine gute Zeit hinzulegen. Und ich glaube, das ist einer der Stärken. Ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Jahren noch öfter sehen von Marco Odermatt. Er ist erst 22 Jahre alt und ich bin davon überzeugt, dass er eines Tages den Gesamtweltcup gewinnen kann, weil der einfach das Potenzial dazu hat. Das hat er schon mehrmals jetzt bewiesen und in dieser Saison auch wirklich schon einmal mit seinem ersten Weltcupsieg unter Beweis gestellt. Ja, und dann noch das sogenannte Honorable Mentions. Ich will natürlich das Slalom-Team erwähnen. Das ist wirklich das stärkste Herren-Slalom-Team der Welt. Da gibt es ja auch noch einen Ramon Sennhäusern, einen Loïc Méard, der ja in diese Parallel-Weltcup-Kugel gewonnen hat, kurioserweise. Nicht, dass das untergeht. Mit Reto Schmiediger, Marc Rochard, Tanguy Neff, das ist wirklich... Das haben wir auch schon mehrmals erwähnt in der Saison, das stärkste Team der Welt. Diese Neuaufstellung, die es da bei Swiss Ski im Technikbereich gegeben hat vor ja, rund 7 Jahren, die wirkt voll, die trägt jetzt die Früchte und das sieht man jetzt und der Erfolg stellt sich ein. Also vor allem auch in der Breite haben die mehrere ja, Siegfahrer eigentlich im Slalom, das ist wirklich beeindruckend. Das ist so die Bilanz des Herrenteams aus Sicht der Schweizer. Und jetzt, Tobias, würde ich an dich übergeben. Du kümmerst dich um die Frauen der Schweizer.
Ja, und da fange ich mit Königin Corinne Sutter an, die eine unglaubliche Saison gefahren ist, die sich die Disziplinwertung gesichert hat im Super-G und in der Abfahrt. Also sie hat da das Doppel gemacht und ja, es war eine unglaubliche Saison, die sie gefahren ist mit 2 Siegen, die sie geholt hat, mit 5 weiteren Podestplätzen, die dazugekommen sind. Also die gute Frau ist 25 Jahre alt. Wir haben hier einen absoluten Durchbruch erlebt in dieser Saison. Also das ist schon wirklich beeindruckend, was sie da hingelegt hat. Und ja, man darf ja nicht vergessen, dass sie jetzt noch nicht zu den Arrivierten gehört. Man kennt sie natürlich und man hat sie oft fahren sehen, aber so der richtige Durchbruch war bei der WM 2019 in Ore. Und eine Saison später stehen wir da und Corinne Sutter hat eben diese 2 Disziplinwertungen gewonnen. Sie hat dem ganzen Speed-Zirkus sowas von ihrem Stempel aufgedrückt. Sie ist 4. geworden in der Gesamtwertung. Und ja, also Corinne Sutter vorneweg, waren die Speed-Damen wirklich sehr gut, sehr beeindruckend bei den Frauen. Insgesamt, okay, ist der 3. Platz in der Nationenwertung geworden für die Schweizer Damen. Da gibt es natürlich starke Konkurrenz, einerseits aus Österreich, die in der Breite wirklich sehr, sehr gut daherkommen, und die Italienerin, die absolute Spitzenfahrerin. Wir haben über Federica Brignone schon gesprochen und nachher werden wir auch noch über eine andere Italienerin reden, die da natürlich auch in der Breite extrem gut daherkommen, aber es teilt sich ja sehr vielschichtig auf, auch bei den Schweizer Damen. Ja, wir haben Lara Gut-Berami, die 2 Rennen gewonnen hat und aufs Podest noch einmal gefahren ist. Michelle Gesin ist 2-mal aufs Podest gefahren. Johanna Hählen auf ihre alten, in Anführungsstrichen, Tage. Sie ist noch deutlich jünger als ich, das nur am Rande bemerkt. Aber sie hat lange gebraucht, bis sie ihren ersten Podestplatz eingefahren hat und hat dann gleich noch einen nachgelegt. Wendy Holdener ist in den technischen Disziplinen absolut eine Bank. Ja. Da hat sie 5 Podestplätze eingefahren. Einen Podestplatz hat sie auch im Super-G geholt. Also insgesamt ist diese Schweizer Bilanz der Damen auch wirklich sehr, sehr gut. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben eine Aline Dagneau, wir haben eine Melanie Meillard, die sich leider verletzt haben, die in dieser Saison gar nicht oder nur punktuell eingreifen konnten. Also da ist noch was in der Hinterhand. Der einzige Bereich, wo man vielleicht sich tatsächlich Gedanken machen muss, ist im technischen Bereich. Ja, also da brechen natürlich dann Jo und Meja weg, aber da hast du letztlich dann nur Holdener und Gesin, die wirklich Weltspitze sind. Das hat phasenweise auch so weit geführt, da auch aus dem Europacup nicht so viel nachkommt, dass die Trainer die Startplätze gar nicht komplett ausgefüllt haben, die Schweizerinnen gehabt hätten. Also das vielleicht so als kleiner Wermutstropfen, aber wir reden immer noch davon, dass wir 2 haben, selbst in den technischen Bereichen, die halt Weltspitze sind. Ja, sie haben da keine Rennen gewonnen, weil es natürlich auch extrem schwierig ist bei der Konkurrenz, aber sie sind da oben dabei und fahren da oben auch aufs Podest. Und das sind, wenn man von Problemen sprechen könnte, sind das Luxusprobleme, die andere Nationen gerne hätten. Also insgesamt eine sehr, sehr starke Saison auch der Schweizer Damen. Und das trägt natürlich im Gesamtbild deine Ausführungen, meine Ausführungen, dass die Schweiz die Nummer 1 ist, was die Nationenwertung angeht, und dass sie die wirklich verdiente und mit Abstand beste Skination in diesem Winter war.
Mhm. Gut, ich knüpfe gleich an dein Frauenfazit. Kommen wir zum nächsten Award, zum ersten richtigen sozusagen. Und das ist der Award des Comebacks des Jahres. Und ich knüpfe eben, wie gesagt, schon an und nehme eine Schweizerin. Und zwar küre ich Lara Gut-Bechrami zur Comeback-Fahrerin des Jahres. Warum? Sie hat 2 Jahre lang kein Weltcuprennen gewonnen und dann ist es wieder passiert in dieser Saison. In Crans-Montana hat sie gleich 2-mal zugeschlagen. Sie ist mittlerweile 28 Jahre alt. Vor ihr liegt noch durchaus einige Jahre an einer professionellen Skikarriere. Sie hat jetzt einer der möglichen Erklärungen, warum es jetzt wieder besser läuft, ist vielleicht auch ein Konditionstrainer, ein Spanier, mit dem sie in dieser Saison angefangen hat zu arbeiten. Und ich fand es sehr interessant, sie hat dann gemeint, sie hat sich körperlich sogar während der Saison weiterentwickelt. Das hat sie noch nie in ihrer Karriere so erlebt, dass sie da nicht müde geworden ist, sondern wirklich noch eine Schippe drauflegen hat können während der Saison. Und das ist sicher hilfreich, weil wenn du dich fitter fühlst, fährt sich sicher angenehmer, vor allem wenn die Konkurrenz vielleicht ein bisschen müder wird. Es gibt sogar Experten in der Schweiz, die meinen, sie könnte mal wieder den Gesamtweltcup gewinnen in naher Zukunft. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich traue ihr durchaus zu, dass sie so eine Contenderin werden könnte für eine kleine Kristallkugel, für Super-G, für Abfahrt. Da hat sie sicher Möglichkeiten. Sie ist insgesamt 7. im Gesamtweltcup geworden. Sie hat eben 2 Weltcupsiege gefeiert, beide eben in der Abfahrt von Crans-Montana. Im Super-G ist sie auch einmal aufs Podest gefahren. Und im Riesenslalom, da war sie 8. zu Saisonbeginn in Sölden. Und das war dann schon ihr bestes Resultat. Danach ist nichts mehr nachgekommen. Aber sie hat ihn trotzdem mitgenommen und sie hat auch selber gesagt, dass sie der Riesenslalom-Schwung auch viel besser taugt. Und das ist ja immer das, was man auch erwähnt, dass das eben der Grundschwung ist. Und das hat dir wahrscheinlich dann auch zum Erfolg verholfen. Deshalb Comeback des Jahres aus meiner Sicht Lara Gutbech-Rami. Tobias, hast du Einwände, hast du eine andere Idee fürs Comeback des Jahres? Ich habe da ja schon eine leise Vorahnung.
Oh, es kann nur einen geben. Oh, das ist der Thomas Dresen. Also Lukas, ich bin völlig einverstanden, was dein Comeback des Jahres bei den Damen angeht. Aber ich habe es schon gesanglich eingeläutet. Ja, es ist ja Wahnsinn. Also jetzt, ich habe ein Strahlen auf dem Gesicht, wenn ich über Thomas Dresen und die Saison 2019-20 sprechen darf. Was für ein Comeback. Ich habe ihn im Oktober noch getroffen. Da haben wir auch so geredet, was seine Saisonziele sind, wie er sich fühlt. Und ja, er hat erzählt, so zu 100% fühlt er sich noch nicht fit und das Knie ist ja noch nicht so, das Gefühl ist noch nicht so da, wie es sein sollte. Auch die Schulter, ja, war da ein bisschen zögerlich und hat gesagt, er freut sich einfach nur nach kurzer Rückblick nach diesem Horrorsturz 2018 in Beaver Creek, wo er sich das Knie fast komplett zerstört hat, wo die Schulter wirklich kaputt war und er die Saison natürlich beenden musste. Und dann stand so ein bisschen ja im Raum, was seine Ziele sind. Und er hat gesagt, ja, er will wieder Spaß am Skifahren haben, er will das Gefühl wiederfinden und will schauen, dass er so an seinem Leistungsvermögen wieder sich so langsam herantastet. Und dann steht dieser irre Typ, ja, steht genau ein Jahr, auf den Tag genau, ein Jahr nach diesem Sturz in Beaver Creek, steht er in Lake Louise oben am Start und gewinnt dieses Rennen. Es ist ja völliger Irrsinn, was er da gemacht hat. Also ich hätte alles erwartet, aber nicht, dass er in seinem Comeback-Rennen gleich den Sieg einfährt. Und das war der Auftakt zu einer Saison, ja, die sich einfach wie ein Gedicht liest. Er hat als erster deutscher Abfahrer überhaupt zwei Abfahrten in Folge gewonnen. Eine davon war in Garmisch. Erster deutscher Heimsieg in Garmisch-Partenkirchen seit 1992, Markus Wasmeier. Nächste Abfahrt, also da, wo er dann im Endeffekt diese zweite Abfahrt in Folge gewinnt, ist in Saalbach-Hinterglemm. Dort, wo alles angefangen hat, wo er als 21-Jähriger 2015 sein allererstes Weltcuprennen gefahren ist. Diese Fahrt war der Wahnsinn. Er ist da oben eigentlich fast ausgeschieden, hat er selber gesagt. Er hat da Schläge erwischt und hat sich eigentlich nur noch darauf konzentriert, nicht zu heftig zu stürzen. Er ist fest davon ausgegangen, es wird sich gleich ein Ski lösen und er muss das irgendwie abfangen. Es hat sich kein Ski gelöst. Er war natürlich trotzdem weit draußen in einem weichen Schnee und ist dann volle Attacke gefahren. Ab der Mittelstation Vollgas gegeben und hat dieses Rennen noch gewonnen. Und er stand unten im Ziel und hat nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wie ist denn sowas möglich? Wie kann sowas sein? Und all das zeigt, was in ihm steckt, dass er diese Verletzung nicht nur körperlich, sondern auch mental so unglaublich gut weggesteckt hat. Und ja, er ist der beste deutsche Abfahrer aller Zeiten. Also er hat in dieser Saison seine eigene Legendengeschichte geschrieben. Und der Mann ist 26 Jahre alt. Er hat zwei Podestplätze noch im Super-G hinterhergejagt. Es ist eine Frage der Zeit, bis er auch da sich den Weltcup-Sieg holt. Er ist Zweiter geworden in der Abfahrtswertung. Du hast es angesprochen. Er ist auch in den Top 10 in der Gesamtwertung auf dem 9. Platz. Verrückte Saison. Und das nach dieser Verletzung, wo wirklich, wir reden hier von einem Abfahrer, ja, was da für Kräfte auf einem Körper draufdrücken, ist brutal. Und also ich kann da echt nur, bin schwer begeistert, wie Thomas das gemacht hat. Und das Knie war ja auch die ganze Saison über nicht war ja nicht vollständig okay. Er hat ja auch ein Rennen zum Beispiel in Gröden ausgelassen und dann jetzt hat es ihn dann natürlich auch noch erwischt, wie es ihn auf die Schulter gelegt hat in den letzten Rennen. Okay, aber das ist, also ich bin wirklich fasziniert davon, wie er das hingekriegt hat und der Award, als ich die Comebacks und also als ich unsere ganzen Awards aufgeschrieben habe, über eins musste ich mir keine Gedanken machen. Hast du denn Einwände, mein lieber Lukas, außer dass ich dich mit meinem Gesang penetriert habe die ganze Saison? Wer erst jetzt zuhört, immer wenn ein Deutscher oder eine Deutsche gewinnt, dann singe ich und ja, Thomas hat den Award gewonnen, deswegen singe ich jetzt auch.
Ja. Kann man fast froh sein, dass die Saison doch schon vorbei ist, ja? Du hast natürlich recht. Ich schaue nur schon voraus, wir machen jetzt wieder eine kurze Pause und dann kommen wir zum Fazit des ÖSV, der ÖSV-Saison und ich hoffe, ich komme auch so ins Schwärmen wie du gerade beim Thomas Dresen über die Saison vom ÖSV. Die Skisaison aus österreichischer Sicht, durchwachsen. Am Ende muss man sagen, es ist eine Saison ohne Weltcupkugel. Das ist historisch, das gab es zuletzt 1995. Das ist natürlich schon ein Zeitalter her. Ja? Und das tut doch der österreichischen Skiseele etwas weh. Und der Nationencup ist natürlich auch verloren gegangen und das erste Mal nach 30 Jahren. Also das ist, durchaus die Hard Facts, die verheißen nichts Gutes. Ich würde zuerst einmal auf die Männer blicken. Da zieht sich das ganze österreichische Team so ein bisschen auf die Erfolge von Matthias Mayer klarerweise. Der fuhr bislang seine beste Saison. Er hat viermal gewonnen. Insgesamt hat er 9 Weltcupsiege. Jetzt hat er 4 in dieser Saison geholt. Interessanterweise jeweils mit der Startnummer 13, aber in der Kombination von Wengen hat er mit der Startnummer 31 gewonnen. Also diese Zahl dürfte es ihm angetan haben. Mal schauen. Er hat auch dann selber darauf reagiert, noch im OF. Gab es jetzt an dem Wochenende nochmal einen Rückblick, da hat er das auch erwähnt, dass das schon so ein bisschen nicht seine Glückszahl ist, weniger wegen Aberglauben, sondern einfach mehr, weil es auch taktisch eine gute Nummer ist aus seiner Sicht. Es gibt ein paar Fahrer vor ihm, die nach der TV-Break kommen und er kann sich aber trotzdem in Ruhe noch ein paar Fahrten anschauen. Deswegen gefällt ihm diese Nummer ganz besonders. Ja, in der Abfahrts- und in der Kombinationswertung wurde er jeweils Dritter, im Super-G Vierter. Also grundsätzlich eine gute, solide Saison über 3 Disziplinen hinweg. Wir haben ihn ja auch immer wieder im Riesenslalom gesehen. Da hat er wirklich gute Ergebnisse eingefahren. Haben ihm vielleicht, ich inkludiert, gar nicht so viele zugetraut, dass er das drauf hat. Dementsprechend natürlich das große Highlight, sein Sieg dann in Kitzbühel. Also das war schon beeindruckend. Insgesamt die Herren haben 17 Podestplätze eingefahren. 2 weitere Siege hat es gegeben, beide durch Vincent Griechmeier, der hat 2-mal im Super-G gewonnen, 1-mal in Gröden und 1-mal dieses Heimrennen in Saalbach. Das waren so die Highlights. Die schlechten Dinge, die können wir auch benennen. Die Problemdisziplin ist ganz klar der Riesenslalom. Das haben wir auch schon öfter erwähnt in dieser Saison. Es gab keinen einzigen Podestplatz. Es war die erste Saison nach der Ära Hirscher, wo man gleich keine Weltcupkugel bei den Herren gewinnt. Das war zuletzt 2011 der Fall und danach gab es eben diesen Lauf von Marcel Hirscher. Es ist einfach. Auf der einen Seite, im Speed-Bereich hat es zu keiner Kugel gereicht, weil da die Konstanz gefehlt hat. Auch ein bisschen Pech war dabei, wenn ich an Matthias Mayer denke, der dann krankheitsbedingt ausgefallen ist. Auf der anderen Seite in den Technikdisziplinen, scheint halt wirklich auch scheinen die technischen Fähigkeiten nicht ganz so da zu sein. Und das Problem ist, dass da auch ein bisschen die Breite fehlt im Herren Technikteam. Ja? Da herrscht auch jetzt ein bisschen Ratlosigkeit, was man so machen soll. Es wurde ja oft die Frage gestellt, warum gibt es da keine guten Resultate, vor allem im Riesenslalom. Viele Lösungsansätze, viele Vorschläge hat es da nicht so gegeben. Ja? Was man durchaus hervorstreichen kann, ist, glaube ich, Marco Schwarz, dass der den Sprung zurück auf das Podest geschafft hat nach seinem Kreuzbandriss, dass der keine Probleme gehabt hat in körperlicher Sicht während der Saison. Er ist am Schluss sogar auch dann schon wieder Kombinationen gefahren. Also da erhoffe ich auch, dass das im nächsten Jahr durchaus besser wird und dass er vielleicht dann auch ein heißes Eisen aus österreichischer Sicht für den Gesamtweltcup werden könnte. Dazu muss er natürlich auch öfter in der Lage sein, solche Rennen zu gewinnen. Ich denke da vor allem an den Slalom, wo er sicher aktuell am stärksten ist. Wieder auf der negativen Seite, neben dem Riesenslalom-Team, durchaus auch Michael Matt, der vielleicht enttäuscht hat im Slalom. Ich denke da auch an den Max Franz, den wir schon auf dem Siegerpodest auch ganz oben gesehen haben. Da ist auch in dieser Saison wenig zusammengelaufen, auch immer wieder ein paar Wehwehchen dabei gewesen. Die zweite Garde sozusagen im Speed-Bereich, da waren auch ja, schwierig, nicht die Top-Resultate. Und Manuel Feller auch nochmal so ein bisschen ausgeklammert, der hat ja auch diesen Bandscheibenvorfall gehabt, dann hat er sich gefreut, dass er da so schnell zurückkehrt in den Weltcup, dann sind die Ergebnisse ausgeblieben und er ist dafür kritisiert worden, dass er keine guten Resultate hat. Ja, aber eigentlich sollte man das ja sogar so sehen, dass es gut ist, dass er doch zurückgekehrt ist nach dieser kniffligen Verletzung, sage ich jetzt einmal. Also da, sehr durchwachsen. Und ich bin gespannt, ob es tatsächlich mit demselben Herren-Cheftrainer, ob es mit Andreas Puelacher auch in die nächste Saison geht. Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass man den irgendwie absägen will. Aber ich bin mir sicher, dass man sich die Frage stellen wird jetzt in den nächsten Wochen. Natürlich sehr, sehr unsicher jetzt, wie es generell weitergeht. Wenn da keine Kugel rausschaut am Ende, wenn ja vier Weltcupsiege von Matthias Mayer, zwei Siegfahrer nur rausschauen für Österreich, für österreichische Verhältnisse, sind das dann, könnte das auch zu wenig sein. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass er noch eine Saison bekommt und wenn es in der nächsten Saison ähnlich wenige Fortschritte gibt, dass es da dann vielleicht zu Konsequenzen kommt. Aber wie gesagt, das sind natürlich nur persönliche Spekulationen und meine Meinung jetzt dazu. Kommen wir zu den Frauen im ÖSV. Da gab es zwei Saisonsiege mit Niki Schmidhofer und mit Nina Ortlieb. Das Speed-Team generell ist so ein bisschen von Wolke 7 beinhart auf den Boden geknallt, würde ich sagen. Ich habe nochmal geschaut, Tobias, unsere Tipps vor der Saison waren ja folgende. Steffi Venier gewinnt die Abfahrtskugel. Du hast gemeint, die Niki Schmidhofer wird die Abfahrtskugel gewinnen. Wir waren uns einig, dass die an Österreich gehen wird. Die waren dann einfach auch, die haben auf einmal Schwächen gezeigt. Es war auch, ja, auch da waren Krankheiten dabei bei Schmidhofer, bei Siebenhofer, die sogar zweimal in der Saison krank geworden ist. Wenn man dann insgesamt drauf schaut, war das natürlich im Vergleich zu der Saison, die davor war, eine schlechte. Ja? Im Technikbereich ähnliche Probleme wie bei den Herren. Wir haben nur Katharina Liensberger gesehen, die in der Weltspitze ist im Riesenslalom. Die hat einmal einen Podestplatz erreicht in Liens, den habe ich live vor Ort miterlebt. Das Gute ist, im Slalom gibt es sehr viele Läuferinnen, die regelmäßig den zweiten Durchgang erreichen. Das heißt, da ist die Breite da und das ist ja jetzt einmal ein gutes Fundament. Ich sehe da mehr Upside-Potential, wie man das so schön sagt, bei den Frauen als bei den Herren, was die Technikerinnen betrifft. Klar, der Nationencup ist verloren gegangen. Was ich aber auch herausstreichen will, ist, die Frauen sind auf Platz 2 gelandet hinter Italien. Die Männer nur auf Platz 4, da waren drei Nationen besser, Frankreich, Schweiz und Norwegen. Und gut, dann vielleicht noch zwei Namen, die jetzt auch untergegangen sind bei den Frauen ein bisschen. Anna Veit hat Probleme gehabt, sich in der Weltspitze wieder zu etablieren. Eva Maria Brehm auch, da hat man sich auch vielleicht mehr erwartet, ohne jetzt großartig darauf hinhauen zu wollen. Die sind selber sicher nicht zufrieden mit ihren Leistungen. Wie gesagt, da hat man vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet. Was gut war, ganz klar sicher Kathi Truppe, zweimal aufs Podest gefahren, Franziska Kritsch, die da wirklich, die man jetzt immer besser kennt sozusagen, auch als TV-Zuschauer, und die steht auch ein bisschen so symbolisch für die aufstrebenden jungen Läuferinnen. Und dann noch, ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt, bei der Juniorinnen-WM haben wir mit Magdalena Egger, eine ÖSV-Läuferin, die gleich dreimal Gold gewonnen hat, bevor dann auch diese Juniorinnen-WM abgebrochen wurde. Also grundsätzlich glaube ich, sehe ich da einfach eine bessere Zukunft bei den Frauen. Da gab es ja auch den neuen Cheftrainer Christian Mitter jetzt, das war seine erste Saison. Er kennt jetzt die ganzen Abläufe. Wie gesagt, ich sehe da mehr Potenzial und sehe da die Zukunft bei den ÖSV-Herren etwas düsterer. Das soll jetzt so das große Ganze, das Fazit aus Sicht des ÖSV gewesen sein. Und ich würde vorschlagen, wir kommen gleich zum nächsten Award, den wir vergeben wollen. Und das ist der Award der Aufsteigerin des Jahres. Und da knüpfe ich eben gleich an die ÖSV-Frauen und wähle Nina Ortlieb, die ja zum Saisonfinish dann ihren ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat. Sie ist 23 Jahre alt, deswegen finde ich das gerade noch okay auch für so einen Award Aufsteigerin des Jahres. Obwohl sie sogar schon 2014 zum ersten Mal im Weltcup gestartet war, habe ich nachgeschaut. Also das ist echt auch schon 6 Jahre her. Sie ist dann am Ende die beste Österreicherin im Gesamtweltcup. Das ist auf jeden Fall das Überraschendste. Ich meine, über die Platzierung, dass sie 12. geworden ist und damit die beste Österreicherin ist, das ist natürlich ein bisschen bitter. Aber sie hat die meisten Punkte gesammelt, ja. Eben in La Thuy diesen tollen Sieg im Super-G gefeiert, mit einer technisch tollen Fahrt, in der Abfahrt von Grand-Montana schon Dritte geworden. Die Saison hat ja schon gut begonnen, da ist sie 4. in Lake Louise geworden. Das Spezielle daran war ja, dass das noch mit einer hohen Startnummer war. Jetzt hat sie sich ja über die Saison hinweg verbessert, was die Startnummer betrifft. Das ist aus meiner Sicht dann auch schon, kann ja auch nur besser werden im Verlauf der nächsten Saison. Ja. Das ist also meine Aufsteigerin des Jahres, Nina Ortlieb. Und dann, Tobias, würde ich an dich übergeben für diesen Award. Wen hast du denn beim Aufsteiger oder Aufsteigerin des Jahres?
Ich habe es angedeutet vorhin, eine zweite Italienerin bringe ich jetzt ins Spiel. Mhm. Und zwar die gute Marta Bassino. Die für mich eine extrem starke Saison gefahren ist, die 5. im Gesamtweltcup geworden ist und die vor allen Dingen durch ihre Vielseitigkeit auch überzeugt hat. Also vielleicht zu Marta Bassino, sie ist 24, sie ist kein Newcomer, sie ist nicht neu in diesem Weltcup. Sie hat davor, schon vor dieser Saison, 5 Podestplätze schon eingefahren. Davon 4-mal im Riesenslalom, 1-mal in der alpinen Kombination. Aber sie hat in dieser Saison einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, weil sie, also ich spreche jetzt, hab gesagt, 5 Podestplätze vor der Saison insgesamt, diese Saison 5 Podestplätze und den ersten Weltcupsieg geholt. Und die Siege und Podestplätze, die verteilen sich über die Kombination, über den Super-G, über den Riesenslalom, über die Abfahrt und über Parallelevents. So, Lukas, was sagt uns denn das, wenn jemand 24 Jahre ist, so vielseitig ist, in einem extrem starken Team fährt, mit einer Teamleaderin, die da Federica Brignone heißt, von der man natürlich sehr viel lernen kann. Es ist ein sehr harmonisches Team auch. Wenn ich so vielseitig, so jung, so talentiert bin, in dem Alter, dann wächst da jemand heran, den wir, also vielleicht wird Federica Brignone nicht die einzige Italienerin bleiben, die den Gesamtweltcup da irgendwann holt, weil das ist eine sehr überzeugende Gesamtperformance gewesen, die Marta Bassino in dieser Saison abgeliefert hat. Die Zahlen sprechen ganz klar für sie. Das Alter spricht für sie, weil wir hier natürlich auch von Disziplinen wie Abfahrt und Super-G sprechen, wo du normalerweise ein bisschen Zeit brauchst, bis du da ganz oben mit reinfährst. Und ja, sie ist jetzt eine Generation, ein Jahrgang mit Schifrin und Vlhova und die beiden werden da richtig, richtig starke Konkurrenz bekommen. Und ja, deswegen geht mein Award Aufsteigerin des Jahres an Marta Bassin.
Mhm. Die hat sich auf jeden Fall ja einen Namen gemacht, wirklich in dieser Saison. Ja, absolut. Kann ich nachvollziehen, deine Wahl. Machen wir wieder eine kurze Pause und dann überlasse ich auch dir die Bühne. Dann kommen wir zur Bilanz des DSV und küren in dem Fall die Enttäuschung des Jahres. Wir haben über die Schweiz geredet, wir haben über Österreich geredet. Deutschland ist jetzt dran. Tobias, wie fällt das Fazit aus des DSV, des deutschen Ski-Alpin-Teams?
Ja, ich würde mit den Damen anfangen. Und, schwierig. Also, ich bin tatsächlich nicht zufrieden in Summe. Klar, wir haben wie immer unsere Vorzeigefahrerin Viktoria Rebensburg, die 9. letztendlich im Gesamtweltcup geworden ist. Da war auch noch mehr drin. Sie hat sich ja in Garmisch-Partenkirchen im Super-G dann so schwer verletzt, dass sie vorzeitig auch die Saison beenden musste. Also sie lag während der Saison immer so um den 5., 6. Platz eigentlich und hat das in Summe gut gemacht. Also auch was das Thema Speed vor allen Dingen angeht. Sie hat 2 Saisonsiege hat sie geholt in diesem Jahr. Und zwar ist sie in Garmisch, wir werden über die Fahrt noch sprechen, hat sie die Abfahrt gewonnen. Und sie hat ganz zum Anfang der Saison, auch in Lake Louise, schon Anfang Dezember, hat sie den Super-G gewonnen. Also sie hat sich extrem stabilisiert in den Speed-Disziplinen. Und ja, aber das waren auch die einzigen 2 Auftritte auf dem Podest. Also sie ist im Riesenslalom nicht aufs Podest gefahren. Da war der beste Platz der 4. in Courchevel. Und ja, ich finde, eine Viktoria Rebensburg kann auch mehr als das, was in der Saison bei rumgekommen ist. Wir reden hier immer noch von einem hohen Niveau. Sie hat 2 Siege geholt. Aber ja, gerade im Bereich Riesenslalom, das hat ja auch für viele Diskussionen gesorgt, da hat sie so ein bisschen den Anschluss nach ganz vorne verpasst. Es ist so, dass die Leistungsdichte im Riesenslalom extrem hoch ist und sie ist natürlich auch nicht mehr die Jüngste und dadurch, dass sie Speed und Riesenslalom fährt, muss sie natürlich auch ihr Training so dosieren und so portionieren, dass sie irgendwie allem gerecht wird und eine 24-jährige Schifrin oder Bassino oder Vlhova, die regenerieren halt einfach auch noch schneller, ja, als es eine Viktoria Rebensburg tut, wo die 3 schon vorne dran steht. Und deswegen ist die Saison von der Viktoria eine gute, eine ordentliche Saison, aber der ganz große Ausreißer nach oben ist es abseits der Siege, die sie eingefahren hat, dann halt auch nicht. Und dahinter wird's dann leider dünn. Also Kira Weidle war ja im letzten Jahr, also hätten wir letztes Jahr die Aufsteigerin des Jahres, hätte es uns als Podcast schon gegeben, dann hätte die Kira da eine sehr große Chance gehabt mit ihren 2 Podestplätzen. Sie ist 24, also sie ist sehr jung, dass sie das geholt hätte. Aber es hat sich irgendwie wie ein roter Faden durchgezogen. Die Kira hat sich im Sommer im Trainingslager in Südamerika verletzt, musste abreisen, musste das vorzeitig beenden, hatte da wahnsinnigen Trainingsrückstand und da geht es ja nicht nur um rein körperliche Dinge, da geht es auch um materielle Bereiche, also dass du in Sachen Material natürlich wesentlich weniger testen kannst als die Konkurrenz und dann lief die Saison eigentlich ganz gut an. Ja, sie ist 8. in der Abfahrt von Lake Louise geworden, sie wurde 6. in der 2. Abfahrt von Lake Louise und dann war irgendwie ein Bruch drin. Sie hat ist danach irgendwie nicht mehr so wirklich in Schuss gekommen. In Bansko lief es noch ganz gut, auch mit einem 8. und einem 6. Platz. Aber ja, danach kam nur noch ein 13. Platz und dann jenseits der 20. Sie selber wollte natürlich sich noch steigern, was natürlich jeder Sportler auch will. Und wenn du mit 23 schon die ersten Erfolge einfährst, dann hat sie mir auch, wir haben uns auch unterhalten noch vor der Saison, gesagt, so, ha, so der erste Weltcupsieg ist schon irgendwas, wovon sie träumt, mit dem sie liebäugelt. Und davon war sie weit entfernt. Jetzt müssen wir ihr natürlich Zeit geben. Ich habe ihr Alter angesprochen, ich habe die Verletzung angesprochen und da werfe ich die Flinte noch nicht ins Korn. Und ja, wo es natürlich dahinter ist es dann extrem schwierig fürs deutsche Team. Also da ist gerade auch nichts in der Pipeline, wo man sagt, so, das lässt irgendwie hoffen, dass wir da perspektivisch noch und so weiterentwickeln, dass da in den nächsten Jahren groß was kommt. Also die Dichte im deutschen Team ist insgesamt eine andere natürlich, als es in der Schweiz und in Österreich ist, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ja, das ist seit jeher einfach so, dass es auch aufgrund der geografischen Lage in Deutschland einfach weniger Skifahrer gibt und weniger Infrastruktur. Nicht mal das, aber was die ganze Vereinsstrukturen und sowas angeht, sind wir in Deutschland einfach nicht so gut aufgestellt. Ja, das sollte auch allen klar sein, aber dass wir in den Top 25 im Super-G nur die Viktoria Rebensburg stehen haben, dass wir in den Top 25 in der Abfahrt die Vicky und die Kira Weidel stehen haben und danach nichts mehr kommt, das sind halt schon auch klare Ergebnisse und daran wird man im Sport gemessen. Ja, die da nicht dafür sprechen, dass wir uns da auf irgendwelche Leistungsexplosionen große Hoffnungen machen dürfen im nächsten Jahr. Wer mir sehr gut gefallen hat, jetzt drifte ich schon Richtung technische Bewerber ab, und was natürlich auch dann perspektivisch für den Super-G eine absolute Option gewesen ist, ist Marlene Schmotz. Die hat mir technisch sehr, sehr gut gefallen. Ja, sie fährt einen unheimlich sauberen Ski, erinnert da so ein bisschen an Viktoria Rebensburg. Und bei ihr ist so der Knoten Step by Step aufgegangen. Sie ist auch erst 26 Jahre alt. Leider ist dieser Knoten dann in eine Richtung geplatzt. Ich verliere mich gerade in Phrasen. Ich mache es kurz. Sie hat sich das Kreuzband gerissen. Und das ist natürlich ein riesiger Rückschlag für sie. Gerade in einer Phase, wo sie wirklich sehr, sehr gut zurechtkam. Und selbst die Viktoria, die ja da auch nah dran ist, gesagt hat so, hey, da kommt endlich was nach. Und sie freut sich, dass sie gerade im Riesenslalom nicht mehr alleine unterwegs ist. Sie hat mir sehr gut gefallen. Also sie kriegt von mir auch ein positives Gesamtfazit für die Saison. Aber die Verletzung ist natürlich extrem schwer. Gut, machen wir weiter vielleicht mit den Damen. Da saß im Slalom-Bereich, im technischen Bereich, sah es am Anfang eigentlich auch ganz gut aus. Ja, ich spreche jetzt vor allen Dingen über Christina Ackermann und über Lena Dürr, die da wirklich, wirklich gut in die Saison gekommen sind. Und wir waren dahinter auch noch mit Athletinnen mit dabei. Da sind mal fünf Damen in die Punkte gefahren. Sowas kennt man aus deutscher Sicht eigentlich nicht, weil der Slalom wirklich seit dem Rücktritt von Maria Höfl-Riesch die Disziplin ist, wo es einfach klemmt. Und ja, dann ist eine Christina Ackermann ist in Killington Anfang Dezember ist sie Vierte geworden im Slalom. Die Lena Dürr hat mir eigentlich auch gut gefallen mit dem 10. Platz in Levi, auch mit dem Riesenslalom-Auftakt in Sölden. Da hat man schon gesehen, ja, was sie kann. Und ja, dann war noch der Weltcup in Lienz, Lukas, wo du ja auch vor Ort warst. Da hatten wir den 6. Platz von der Lena Dürr und da hatten wir auch den 5. Platz von der Christina Ackermann. Und da hat man eigentlich so gesagt, und ich erinnere mich an unsere Ausgabe, an die Folge, wo ich gesagt habe, hey, also das deutsche Slalom-Team der Damen, puh, die überraschen mich jetzt aber. Also die haben sich stabilisiert und die sind jetzt vorne dabei. Ich hätte es nicht sagen sollen, weil von diesem Weltcup an ging es wirklich nur noch bergab und sie sind da in Zeiten zurückgefallen, die schlechter waren, als ich sie so eigentlich auch kannte. Und ja, Mai, wir haben wenn wir uns die Gesamtwertung anschauen, die Vicky ist 9., die Kira ist 30., auch schon echt weit zurück. Und dann ist die Christina Ackermann 42., die Lena Dürr 50. und die Leni Schmotz trotz ihrer Verletzung sogar noch 56. Also ja, ich kann jetzt hier kein positives Gesamtfazit ziehen und deswegen schwierige Saison. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, Viktoria Rebensburg bleibt uns da noch wirklich ein paar Jährchen erhalten. Sie hat ja schon angedeutet, dass sie noch nicht ganz weiß, wie lange es weitergeht und sie schaut so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Was schon feststeht, ist, dass Christina Ackermann ihre Karriere jetzt beendet hat. Was natürlich fürs Slalom-Team auch nochmal bitter ist, wenn schon so wenig kommt und dann auch noch deine beste Slalomfahrerin dann aufhört, ist nicht schön, aber muss man jetzt das Beste draus machen und sehen, was nachkommt. Okay, dann lass mich zu den Herren weitergehen. Über Thomas ist alles gesagt. Sensationelle Saison und er hält die deutschen Fahnen da wirklich hoch. Aber da insgesamt muss ich sagen, dass mir Andreas Sander sehr gut gefallen hat in dieser Saison. Also auch bei ihm reden wir von einer Comeback-Saison und er hat ich hätte nicht gedacht, dass Andreas Sander, unser zweitstärkster im Bereich Speed-Disziplinen wird. Und ja, er kann mit seiner Saison zufrieden sein. Also ich sehe hier einen 8. Platz, ich sehe einen 11. Platz, einen 7. Platz, einen 13. Platz. Also der ist tatsächlich auch gut, ganz gut und ganz stabil zurückgekommen. Hat im Gegensatz zu Thomas ein bisschen Zeit gebraucht, bis er in die Saison gefunden hat. Aber so mit Kitzbühel ist so dann so ein bisschen, ja, der Knoten so richtig aufgegangen. Ab da hat er sich total stabilisiert und deswegen möchte ich ihm schon auch eine gute Saison attestieren. Dann, will ich vielleicht noch ganz kurz über Romit Baumann sprechen, der ja aus Österreich zum Deutschen Skiverband gewechselt ist und da deswegen auch öfter im Fokus stand. Ich finde, er hat das tatsächlich auch ganz ordentlich gemacht. So die ganz großen Ausreißer waren jetzt nicht dabei, aber er ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste und für ganz vorne reicht es halt nicht. Aber er tut dem Team wohl sehr gut. Das haben die anderen Kollegen von ihm wirklich unabhängig voneinander und auch bestätigt. Und ja, Kitzbühel wird ihm natürlich in Erinnerung bleiben, weil das war für ihn schon Genugtuung. Dass er da sagen konnte, hey, ich fahre jetzt hier in meine alten Heimat. Da gab es ja dann auch ein paar Zuschauer, die ihn da so ein bisschen, nicht ganz freundlich empfangen haben, aber mit dem 7. Platz, den er in Kitzbühel hingelegt hat, war für ihn, denke ich, die Saison schon in Ordnung. Er will ja einfach nur Skifahren, das hat er ja auch gesagt. Und war jetzt auch keine Übersaison, aber ist in Ordnung. Das Gleiche würde ich dem Schmied Alex attestieren, der aus einer schwierigen Vorbereitung mit pfeiferschem Drüsenfieber kommt, wo man lange nicht wusste, wie kommt er denn rein in die Saison? Und da waren so viele Unsicherheiten, so viele Fragezeichen da. Und er ist dann 44. jetzt geworden in der Gesamtwertung. Was bei ihm einfach fehlt, ist die Konstanz, ja. Schmied Alex ist ein toller Skifahrer, der über die ganze Saison eigentlich portioniert immer schon auch gezeigt hat, was er kann und dass er in einzelnen Läufen da wirklich einen extrem schnellen, guten, sauberen Ski fährt, aber er das einfach leider zu selten über zwei Läufe durchgezogen hat. Und da erhoffe ich mir natürlich, dass er jetzt erstmal gesund bleibt und den Schritt dann nach vorne macht. Und er fährt eigentlich Top 20, hat er immer drauf. Ich will aber den nächsten Schritt sehen, der dann in die Top 10 im Riesenslalom gehen muss. Hat er heuer nicht geschafft. Aber er hat seinen ersten Weltcup-Podestplatz geholt. Und zwar ist er in diesem verrückten Parallel-Riesenslalom in Chamonix, ist er Dritter geworden. Und wenn es ihn da im Halbfinale, wir haben damals auch lang und breit drüber diskutiert, wenn es ihn da nicht rausgehauen hätte, hätte er meiner Meinung nach dieses Rennen auch gewonnen. Aber das gibt natürlich Auftrieb. Und dann hoffen wir, dass der Schmied Alex seinen Weg geht und sich da dann auch weiterentwickelt. Riesenslalom. Das Thema natürlich. Und da, war ich eigentlich sehr zuversichtlich, was das Thema Stefan Luitz angeht, der ohne große Verletzungen durchgekommen ist durch den Sommer und der ja die letzten Jahre echt gezeigt hat, dass er da eigentlich ganz vorne reingehört in den Bereich Riesenslalom. Und dann hat die Saison angefangen. Boah, also das war ja richtig bitter. Ja, wir haben in Sölden den 16. Platz, damals eine Riesenenttäuschung, aber es sollte in den nächsten Wochen sogar sein bestes Ergebnis noch bleiben im Super-G. Und er hat es wirklich extrem schwer getan am Anfang. Also er ist dann in Beaver Creek ausgeschieden. Er hat den Alta Badia, den zweiten Durchgang, nicht geschafft. Er hat den Adelboden, den zweiten Durchgang, nicht geschafft. Und wenn du mal da ganz vorne mitgefahren bist und auch schon ein Weltcuprennen gewonnen hast im Riesenslalom und du dann nicht in den zweiten Durchgang kommst, ist das natürlich extrem frustrierend. Man hat ihm das auch angemerkt, die Körpersprache war nicht da, das Selbstvertrauen war komplett dahin. Und ja, er war immer schon ein Fahrer, der Fehler macht, aber die haben sich so gehäuft und die wurden so knallhart bestraft in der ersten Saisonhälfte, dass es extrem schwierig für ihn war. Es kam dann aus dem Nichts im Parallel-Riesenslalom in Alta Badia kurz vor Weihnachten ein zweiter Platz, der aber auch nicht für den Boost gesorgt hat, den man sich eigentlich erhofft hatte. Und er ist dann erst wirklich ein bisschen wieder reingekommen mit dem Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen, wo er einen sehr, sehr guten zweiten Lauf hingelegt hat und Neunter wurde. Und in Hinterstoder dann noch den 8. Platz gelegt hat. Also für ihn kam das Saisonende eigentlich zu einer Unzeit. Bei ihm war die Tendenz gerade wirklich wieder aufsteigend. Aber müssen wir auch nicht lange drum herum reden. Kann Stefan Luitz nicht mit zufrieden sein. Wird er auch nicht. Ja, dafür ist er ein Athlet, der viel zu ehrgeizig ist und der viel zu viel Potenzial hat. Ich will vielleicht jetzt noch ganz kurz über Linus Strasser sprechen. Er ist für mich so DSV intern, Dresden mal ausgenommen, für mich wirklich die positive Überraschung in dieser Saison, weil, boah, wir hatten vor der Saison ja gesprochen, so, boah, Felix ist weg, wie geht's weiter? Gefühlt war das Ende des deutschen Slalomsports, nur ein Mensch auf der ganzen Welt, Linus Strasser ausgenommen, hat wirklich wahrscheinlich daran geglaubt, dass er das Drehen, dass er das Ding für uns reißen wird. Und dieser Mensch bist du, Lukas Zara. Ja, deswegen bist du für mich der, ich vergebe jetzt meinen eigenen Award, der Prophet des Jahres im Bereich des Slalomherren. Der Award geht an Lukas Zara aus Wien. Und ja, also Hut ab, Linus Strasser. Man hat schon immer gesehen, wie toll der Skifahren kann. Und das wurde ihm von allen Seiten immer bestätigt. Aber er hat es nie in Wettkämpfe ummünzen und umsetzen können. Und die Saison hat er losgelegt mit einem 8. Platz in Levi. Dann ist er in Zagreb 7. geworden. Er hat in Adelboden den 6. Platz geholt. Die schlechteste Platzierung war ein 22. Platz in Madonna. Ansonsten super stabil. Er hat teilweise Laufbestzeiten oder war da in den einzelnen Läufen, war er da teilweise unter den Top 3. Und das war eine starke Saison, die ich so nicht von ihm erwartet hätte. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt da endlich die Stabilität bekommen hat und das auch auf die Pisten gekriegt hat. Er ist oft noch zu wild. Ja, er sagt immer, er gibt immer da ganz gute Einblicke und sagt, entweder er riskiert zu viel oder er riskiert zu wenig. Er findet irgendwie diesen Mittelweg nicht. Und ich glaube aber, dass ihm die Saison einen Push gibt und dass wir uns da nächste Saison drauf freuen können, dass wir mit Linus Strasser jemanden haben, wir können im Slalom zumindest, wir haben jetzt dadurch in jeder Disziplin zumindest jemanden, den wir ins Rennen schicken können, weil dahinter einfach leider, es waren da mal so ein paar Ansätze dabei, ja, dass man sagt, dass ein Anton Tremmel oder so mal einen guten zweiten Lauf macht, aber so auf eine Saison über hinweg und wir bilanzieren jetzt hier eine Saison, war es nur der Linus und deswegen, ja, er verdient von mir eine sehr, sehr gute Note der ganzen Saison. Jetzt muss ich leider zu meiner persönlichen Enttäuschung des Jahres kommen. Mhm. Die heißt leider Josef Ferstl. Wir haben vor der Saison gesprochen. Er hat es hier im Podcast auch. Da haben wir ja unser Gespräch, also von Peppi Ferstl und mir, haben wir eingespielt. Und er hat gesagt, ja, so sein Anspruch kann es jetzt nicht mehr sein, dass er unter die Top 30 kommt. Ja, sondern er will, ist schon einer, der sich jetzt Top 15 aufwärts orientieren will. Gut, wie fängt die Saison an? Sie fängt denkbar schlecht an. Riesenslalom-Training in Sölden. Da wäre er natürlich niemals gefahren, aber die viele Athleten nutzen das, um zu trainieren. Verletzt er sich an der Hand. Muss dann erstmal pausieren und muss zusehen, wie die Speedfahrer nach Nordamerika gehen, um sich dort auf ihren Saisonstart vorbereiten. Und er ist da nicht dabei. Das ist dann natürlich sehr schwer vom Rhythmus her. Das wirft einen immer zurück, auch körperlich. Aber was natürlich extrem schwierig ist, ist das Thema Material. Ich habe es bei Kira Weidle ja schon angesprochen. Er hat einfach diese Zeit, die ihm da gefehlt hat, hat er nie aufholen können, um für sich die richtige Abstimmung zu finden. Und das Ganze spiegelt sich in den Ergebnissen wieder. Also Peppi Ferstl ist nicht einmal in die Top 10 gefahren. Die beste Platzierung war in die Abfahrt in Garmisch, wo er 12. wurde. Und Peppi Ferstl ist jetzt nicht mit Startnummer 40 plus in die Rennen gegangen, wo man sagt, ah, da bauen die Pisten ab und da ist es schwierig, sondern er hat sich eben durch sehr gute Leistungen in der letzten Saison, er war 23. letztes Jahr im Gesamtweltcup. Und wir reden jetzt hier über den 74. Platz in der Gesamtwertung. Das sind 109 Punkte insgesamt. Allein mit seinem Kitzbühel-Sieg letztes Jahr hat er schon 100 Punkte geholt. Ja. Also klar sind die Umstände schwierig und er selber wird am wenigsten zufrieden sein und wir wissen alle, dass es kann und er weiß selber auch, dass es kann, aber die Saison, die war einfach nicht gut, muss man leider so sagen und er wird enttäuscht sein, ich bin es leider auch und ja, aber Peppi ist ein guter Typ. Er hat da auch nie, hat sich auch nie vergraben, sondern hat sich auch wirklich immer gestellt und ist damit auch sehr offen umgegangen. Und er ist so eine positive Natur und er ist so ein Fighter, so ein begeisterter Skifahrer. Er wird zurückkommen und ich drücke ihm dafür alle Daumen. So, Lukas, wie du mich kennst, wenn du mich fragst, über die, dass ich eine Rückschau aufs deutsche Team machen soll, dann wird es halt ein bisschen ausufernd. Ja. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht von meinen Ausführungen, aber du darfst jetzt deine Enttäuschung des Jahres.
Naja, wir haben ja genug Platz bei unserem Format, das ist ja das Gute. Ja, meine Enttäuschung des Jahres, ist natürlich schwierig, diese zu verleihen. Ich gebe sie Tina Weirather. Ganz einfach deshalb, weil ich sie als Kandidatin hatte durchaus für die Super-G-Kugel. Sie hat die ja auch schon zweimal in ihrer Karriere gewonnen. Ihr letzter Sieg liegt mittlerweile über 2 Jahre her. Das beste Saisonergebnis war ein 5. Platz eben im Super-G von Bansko. Insgesamt nur 3-mal in die Top 10 gefahren. Für eine Läuferin wie Tina Weirather ist es natürlich ein bisschen enttäuschend. Ja? Mir bleibt in Erinnerung die Abfahrt von Garmisch, wo sie gar nicht gestartet ist, weil sie gemeint hat, sie fühlt sich einfach unwohl nach dem Training, auch mental nicht bereit für dieses Rennen. Da haben wir sie auch gelobt dafür, großer Respekt für diesen Schritt. Aber ja, sportlich ist es einfach nicht zusammengelaufen. Bisschen schade, ja. Ich finde ja, dass Tina Weirather mit Abstand die beste Ausrüstung hat. Das schönste Design, einerseits der Rennanzug, aber auch die Skijacke, die drüber kommt. Wenn man sie kurz einmal auf Instagram sucht, dann sieht man das nochmal sehr schön. Also das hätte ich gern auch schon allein deshalb viel öfter auf einem Podest gesehen. Im Gegensatz zu den ganzen Norwegern, die mit einem grässlichen Outfit die ganze Zeit gefahren sind. Also ich schweife ab, Tina Weirather für mich die Enttäuschung des Jahres, bin gespannt, ob sie da aus dem Strudel so ein bisschen herauskommt und dann im nächsten Jahr wieder zurückschlägt. Ich würde jetzt noch einmal vorschlagen, eine kurze Pause einzulegen und dann kommen ja, wir zu unseren letzten zwei Auszeichnungen. Einerseits zur Fahrt des Jahres und andererseits zum Felix des Jahres. Die zwei, ja, wenn man so will, vielleicht sogar größten Awards, die wir noch zu vergeben haben. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich freue mich ganz besonders auf diesen Award, den nächsten Award, und zwar der Award zur Fahrt des Jahres. Ich bin schon gespannt, was du hast, Tobias. Ich lege mal vor. Ich lege vor und will so ein bisschen die Spannung aufbauen. Einerseits, ich will noch ein paar andere erwähnen, die mir in Erinnerung geblieben sind, die es aber nicht geschafft haben zur Fahrt des Jahres. Einerseits, Petra Vlhová in Zagreb, wo sie zweimal im Slalom Laufbestzeit hingeknallt hat, der Schifrin 1,31 Sekunden abgenommen hat und der Katharina Liensberger, die dritte geworden ist, schon 3,49 Sekunden. Also das war sicher einer der beeindruckendsten Fahrten des ganzen Weltcup-Winters. Auf der anderen Seite Michaela Schifrin in Lienz, die das genauso gemacht hat mit zwei Laufbestzeiten. Einfach auch, weil ich vor Ort war, deswegen fand ich es ziemlich cool, aber wahrscheinlich ist auch das Rennen in Lienz auf jeden Fall viel zu unspektakulär, um einer Fahrt des Jahres gerecht zu werden. Dann auch noch Daniel Jühl, der in Adelboden diesen Slalom gewonnen hat. Und ich sage nur, this is my house. Also vor allem mit diesem Jubel danach. Das war schon auch ein richtiger Gänsehautmoment. Aber für mich die Fahrt des Jahres, und jetzt wird es auch vielleicht auch ein bisschen patriotisch, natürlich Matthias Mottlmeier in Kitzbühel, sein Ritt über die Streif. Das war für mich, ich habe es mir jetzt sogar vor der Aufnahme auch nochmal angeschaut. Das war unglaublich cool, die Emotionen da. Er war davor in der Abfahrt, im Super-G hat schon geklappt in Kitzbühel, aber davor in der Abfahrt war er noch nie in den Top 7 in Kitzbühel, Mottlmeier, vor diesem Rennen. Und ja, diesmal hat es aber geklappt. Es war dieses flache Licht, es hat es ein bisschen speziell gemacht. Und das Coole war, dass es von oben bis unten eigentlich spannend war, weil er war Ausfahrt Steilhang, ist er zurückgelegen, dann über diesen Ziehweg, über dieses Gleitstück hat er wieder Zeit rausgeholt. Auf einmal war er nach der Traverse wieder hinten und hat im Zielschuss dieses Rennen noch gewonnen und dann doch über 2 Zehntel Vorsprung gehabt. Dann schwingt er ab und diese Jubelpose, wo er sich zurücklehnt, in den Rücken fallen lässt und einfach die Arme ausstreckt. Der Jubelschrei, das war Gänsehautmoment. Da geht mir jetzt noch das Herz auf, wenn ich dran denke. Das war echt cool. Also das war eine Fahrt, die mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Und das ist, glaube ich, schon wesentlich und entscheidend für so einen Award wie die Fahrt des Jahres. Deswegen für mich Mottlmeier. Sein Siegeszug über die Streif am 25. Jänner 2020 ist für mich die Fahrt des Jahres des vergangenen Weltcup-Winters. Tobias, hast du eine andere Fahrt? Ich gehe davon aus fast.
Ja, also klasse Fahrt von Mottl, absolut verdient. Aber ich darf ja auch einen Award vergeben. Mhm. Und der geht an die Viktoria Rebensburg mit ihrem wirklich sensationellen Abfahrtssieg, den sie in Garmisch geholt hat. War das eine Fahrt. Wir hatten ja davor, eine Woche vorher, den Sieg von Thomas Dresen in Garmisch gefeiert und die Vicky ist da angereist. Es gab vorher viele Diskussionen, diese öffentliche Debatte, wir haben es hier oft auch besprochen, zwischen dem Alpindirektor Wolfi Meyer, der sich ein bisschen kritisch geäußert hat über Viktoria, gerade auch wegen des Riesenslaloms, wo der Rückstand einfach zu groß ist und so ein bisschen ihr auch, ja, ich möchte es jetzt nicht nochmal neu aufdrüsen. Es gab da wirklich, wirklich viel Diskussionen, auch in den deutschen Medien. Und es lief eine Woche vorher in Rosa Kutor. Boah, furchtbar. Also da war die Vicky selbst in den Speed-Disziplinen, wo sie ja echt stabil war, ist sie gar nicht zurechtgekommen und dann fährt sie nach Garmisch und knallt eine Abfahrt darunter, die wirklich seinesgleichen sucht. Also es war der erste Abfahrtsieg überhaupt für Viktoria Rebensburg. Sie hat also jetzt Rennen gewonnen im Riesenslalom, im Super-G und jetzt auch in der Abfahrt. Sie hat zu Hause das Rennen gewonnen, vor ihrer Familie, vor ihren Freunden. Sie hat die Konkurrenz deklassiert. Ja? 61 Hundertstel vor Federica Brignone, Esther Ledezka, Sofia Goccia, Corinne Suter war schon fast als Fünfte, schon eine Sekunde zurück, Ilka Stujic als Sechste, 1,52 Sekunden. Also das sind Abstände, die wir eigentlich sonst nur im technischen Bereich bei den Damen erleben. Und es war einfach eine Fahrt wie eine Explosion. Ja? Sie fährt ja technisch immer extrem sauber und hat sie auch an diesem Tag jeden Sprung getroffen. Die Körpersprache war unfassbar gut, was bei Vicky auch immer ein Thema ist. Sie ist super aggressiv gefahren und es war eine Fahrt wie ein Gedicht. Ich habe sie mir jetzt heute vor unserer Aufnahme nochmal anschauen dürfen und ja, ich bin aus meinem Bürostuhl aufgestanden und habe nochmal applaudiert, weil das war die Fahrt des Jahres.
Sowohl die Fahrt der Vicky in Garmisch als auch die des Mottl in Kitzbühel werden wir in unsere Shownotes packen, dann kann man sich die Fahrt auch nochmal anschauen und jetzt, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeit ist in den nächsten Tagen, kann man sich die noch öfter anschauen, die Highlights des Jahres. Ja. Gut, wir haben noch, Tobias, einen letzten Award, den wir vergeben müssen. Und das ist, wir haben es am Ende jeder Folge gemacht in der Saison, den Felix der Woche vergeben und jetzt wollen wir sozusagen nochmal einen Bogen spannen über die gesamte Saison und auch einen Felix des Jahres vergeben. Und ich fange mal an. Mein Felix des Jahres geht an die beste Skiläuferin, die es derzeit gibt, die aber in dieser Saison nicht den Gesamtweltcup geholt hat, nämlich Michaela Schifrin. Niemand hat öfter gewonnen in diesem Weltcup-Winter als sie. Sie hat 6 Saisonsiege, Alexis Pinturault hat genauso viele. Aber trotz dieser 6 Saisonsiege steht sie ohne Kristallkugel am Ende da. Sie hat natürlich diese Wettkampfpause dann eingelegt nach dem Tod ihres Vaters. Aber sie hat zwar keine Kristallkugel, aber zumindest will ich ihr diesen Felix des Jahres symbolisch verleihen für ihre Leistungen, ihre sportlichen Leistungen, die ja trotzdem herausragend waren, die ja wirklich sensationell waren. Teilweise waren wieder Fahrten dabei, die wirklich in einer eigenen Liga waren. Und das will ich sozusagen stellvertretend mit diesem Felix des Jahres verleihen und würdigen, diese Fahrten. Meine geht also an Michaela Schifrin. Tobias, the stage is yours. Felix des Jahres, wen hast du?
Ja, du hast es schon angesprochen, also die Saison 1 nach Marcel Hirscher sollte eigentlich die Saison des Alexis Pinturault werden, dass er endlich diese große Kugel holt und er war auf dem besten Wege dahin. Also wenn wir die Saison ordnungsgemäß zu Ende gefahren hätten, also ich werde jetzt sehr konjunktiv in meinen Ausführungen, aber ich gehe eigentlich davon aus, Pinturault war extrem gut in Form hinten raus, er war sehr nah dran an Alexander Aumont-Kilde in der Gesamtwertung. Und mit den Rennen, die noch ausgestanden wären, wäre er meiner Meinung nach Gesamtweltcup-Sieger geworden. 54 Punkte fehlen am Ende des Tages auf die große Kugel. Er steht am Ende auch ohne eine Kugel in den wichtigsten Disziplinen da. Also er hat in der Kombination, hat er sich die kleine Kugel geholt, aber die Slalomwertung geht an Henrik Kristoffersen, die Riesenslalomwertung geht an Henrik Kristoffersen und der Pinturault steht jetzt da mit seiner, ich hab's dir geschrieben, ja, bei WhatsApp, jetzt steht der arme Kerl mit seiner depperten Kombinationskugel da und wird sich fragen so, das ist echt nicht für mich gelaufen. Vor allen Dingen mit diesen 6 Saisonsiegen, die er geholt hat. Ja, also auch da steht er dann an der Spitze und hat so viele Rennen gewonnen wie kein anderer bei den Herren. Aber in deiner Vitrine steht halt dann diese eine kleine Kugel. Und das ist eine Kugel, die in 3 Rennen ausgetragen wurde. Also ich glaube, Kristoffersen wird mit der Saison glücklicher sein als ein Pinturault. Und er ist, weil ja Pinturault auch toll im Super-G zum Beispiel gefahren ist, ist der sicher keine schlechtere Saison gefahren als ein Henrik Kristoffersen. Also das ist schon bitter, aber er soll jetzt noch, es wird ihn nicht trösten, aber er soll jetzt noch den Felix des Jahres bekommen, weil es wäre hinten raus wahrscheinlich seine Saison geworden. So ist er ein bisschen der tragische Held. Klar, wir reden hier von einem ganz, ganz, ganz hohen Niveau. Ja? Die Sorgen hätten andere gerne, aber wer so ein Spitzenathlet ist und jetzt die Chance hatte, die große Kugel zu holen, der will sie natürlich auch. Es hat dann wegen vieler Umstände nicht sollen sein. Dennoch, war eine gute, war aber auch keine überragende Saison. Also das muss man, glaube ich, an der Stelle auch einwerfen. Da waren gerade im Slalom einfach auch Rennen dabei, wo er einfädelt und dann Nuller macht. Und die rächen sich hinten raus, ein Einfädler weniger. Und er hat jetzt wahrscheinlich die große Kugel. Klar, da könnte man eine Sondersendung drüber machen, wenn wir alles nochmal durchexerzieren würden. Aber es ist dann doch letztlich bitter gelaufen. Aber Alexi, es kommt ein neuer Winter und es kommt die neue Chance und er wird wieder angreifen, gestärkt mit dem Felix des Jahres.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist und eingefallen ist, während du da geredet hast, ist, dass Pointereau zumindest im Preisgeld-Ranking auf Platz 1 gelegen ist. Ja? Der hat das meiste verdient. Bei den Frauen war es Michaela Schifrin. Und da hat diese Thematik, haben wir ja auch schon angesprochen, dass diese Verteilung des Preisgelds vielleicht auch ein bisschen weniger auf den Sieger, auf die Siegerin zugespitzt sein sollte. Denkt er ja, glaube Thomas Dresden hat sich auch dazu geäußert. Schauen wir mal, Alexander Omot-Kilde, der den Gesamtweltcup dann gewonnen hat, der ist nur auf Platz 4. Da sind Matthias Mayer und Henrik Kristoffersen sogar noch vor ihm. Ja, einfach weil er auch nicht so viele Rennen gewonnen hat wie die anderen, die vor ihm liegen. Aber da sieht man doch einen großen Unterschied. Ja. Und das ist mir jetzt noch eingefallen. Also neben seiner kleinen Kristallkugel, dem Felix des Jahres, hat er dann auch noch das meiste Preisgeld eingefahren, Alexi Pointereau in dieser Saison. Gut, zu guter Letzt, du hast es schon angesprochen, dass Tina Ackermann ihre Karriere beendet hat. Wir haben noch im DSV einen weiteren Namen. Fritz Dopfer beendet seine Karriere, hat sein Karriereende bekannt gegeben.
Darf ich vielleicht noch ein, zwei Worte sagen? Fritz Dopfer, der ja eigentlich Österreicher ist, aber schon sehr, sehr lange für den deutschen Skiverband fährt, hängt jetzt tatsächlich die Ski an den Nagel. Und ja, es ist so, dass das schon, also er sagt selber, der Körper will nicht mehr so wie das früher mal der Fall war. Fritz Dopfer war einer der besten Slalomfahrer der Welt. Ja. Er ist 2015 bei der Weltmeisterschaft, hat er Silber geholt im Slalom. Es stehen drei zweite Plätze im Riesenslalom, ein dritter Platz. Es stehen 5 Podestplätze insgesamt im Slalom zu Buche, die aber alle dann vor dem einschneidenden Erlebnis der Karriere des Fritz Dopfer stattgefunden haben. Im November 2016 ist er im Zillertal gestürzt im Training und hat sich Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen und davon hat er sich nie wieder erholt. Er war dann, er kam wieder ganz ordentlich zurück, aber an die Leistungen von früher konnte er nie wieder anknüpfen. Und ja, er wird dem Skisport erhalten bleiben, das hat er schon angekündigt. Ist auch ein guter Typ und ich glaube, der wird da auch uns noch viel Freude machen. Aber mit dem Leistungssport ist Schluss und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eine wirklich tolle Karriere von Fritz Dopfer. Leider ohne Weltcupsieg, das hätte man ihm sehr gegönnt und er war zu seiner besten Zeit oft ganz, ganz nah dran. Und ja, aber die WM-Medaille, die kann ihm keiner mehr nehmen. Das werden so viele deutsche Herren in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen. Deswegen Hut ab, tolle Karriere und alles Gute, Fritz Dopfer.
Ja, genau, das ist ja so der zweite Rücktritt. Und dann Mats Olsson, der ja eigentlich Riesenslalom-Experte aus Schweden, der hat auch sein Karriereende bekannt gegeben. wenn man es vergleicht mit den Rücktritten aus dem Vorjahr, sicher nicht die Riesennamen dabei, die die Szene über Jahre geprägt haben, aber dennoch wollen wir das hier kurz erwähnen. Tobias, ich habe mir noch ganz kurz, bevor wir diese Sendung und die Saison damit auch beenden, unsere Tipps angeschaut vom Beginn der Saison. Oh, ja. Und na, du brauchst dich gar nicht so ärgern, weil ja, du hast besser abgeschnitten. Wir haben ja wirklich alle 10 Disziplinen, die 5 Disziplinen bei den Frauen und bei den Herren durchgetippt. Die Parallelkugeln haben wir uns geschenkt. War vielleicht eh gescheit, weil da ging es ja eh nur ums Würfeln eigentlich. Und es schaut so aus, ja, dass wir tatsächlich, ich habe 1 von 10 richtig. Du hast 2 von 10 richtig. Du, Fuchs, hast gewusst, dass Brignone die Kombikugel holt und dass Pointureau die Kombikugel holt.
Ja, siehst du mal,
der Kombi-Spezialist. Ich habe gewusst, dass Pointureau die Kombikugel holen wird und das war's. Das war's, ja.
Das ist eine dürftige Bilanz.
Bei mir steht da sowas wie Noel beim Slalom, Super-G, Jansrud, Abfahrt Paris haben wir beide gehabt, gut, ja. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, gell? Bei der Abfahrt bei den Frauen haben wir es eh schon angesprochen. Super-G haben wir beide, Sofia Gottschalk gehabt. Riesenslalom hatte ich, Vlhova, du Schifrin. Es ist Brignone geworden. Und beim Slalom hatten wir beide Schifrin und es ist Vlhova geworden. Auch, ja, ein bisschen natürlich unvorhergesehene Hintergründe, aber das hat nicht ganz gepasst. Man muss auch noch dazu sagen, du hast beim Super-G bei den Männern Vincent Griechmeier gehabt. Ja, klar, aber doch der falsche Tipp. Ja. Aber ich muss meinen Hut ziehen, meinen Kapperl ziehen. Du warst da eindeutig besser, warst doppelt so gut, 2 von 10. Ich gratuliere dir, du hast die besseren Tipps.
Boah, da gehe ich jetzt mit breiter Brust, gehe ich jetzt in den Supermarkt und prügel mich um die letzten Rollen Toilettenpapier.
Klopapier, ja.
Das gibt mir Auftritt, Lukas. Danke dir.
Perfekt, gut, ja. Ich will nur noch kurz zusammenfassen aus eigenem Interesse. Wir haben jetzt 25 Folgen in dieser Saison online gestellt. Das ist die 25. Es gab 3 Bonusfolgen, die wirklich als Interviews auch online gegangen sind. Wir haben viele weitere Hintergrundgespräche geführt. Ich denke da zum Beispiel an den Ort Orthopäden Hoser, der die Kreuzbänder flickt im Skiweltcup. Wir haben aber auch, und das freut mich besonders, Hans Knaus hat seine Karriere sozusagen beendet als Kamerafahrer im ORF. Und da haben wir nochmal einige Hörer jetzt in den letzten Tagen gehabt. Den haben wir ja vor der Saison interviewt. Das haben sich jetzt nochmal einige Leute angehört. Wir haben mit Michelle Gies in ein Interview geführt. Wir haben aber auch vor der Saison Interviews geführt. Du hast es schon gesagt, auch in dieser Folge mit Peppi Ferstl, mit Thomas Dresen. Ich habe mich natürlich um die Österreicher, Österreicherinnen gekümmert und während der Saison eben auch versucht, mit Michelle Giesin den Schweizer Markt so ein bisschen abzudecken. Das war, glaube ich, auch ein ganz interessantes Interview. Die könnt ihr euch nach wie vor anhören, weil diese Interviews zum Teil auch wirklich zeitlose Themen besprechen. Und dann würde ich sagen, Tobias, wir verabschieden uns in die Sommerpause jetzt. Ja? Wir werden uns in den nächsten Wochen beraten, wie wir weiter tun. Wir werden sicher, uns wird sicher auch in den Sommermonaten nochmal was einfallen zu einer neuen Folge. Und sonst kann ich dann nur noch sagen, vielen Dank fürs Interesse an alle Hörerinnen und Hörer von unserem Podcast. Wir werden weiterhin auf Social Media auch im Sommer hin und wieder etwas teilen, neuen Inhalt teilen und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr im nächsten Jahr wieder dabei seid, wenn wir hoffentlich im Oktober dann in Sölden, vor Sölden, einmal eine Vorschau auf die neue Saison wagen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobias, vielen Dank für deinen Einsatz auch. War wirklich ein sehr cooles Projekt, hat mir sehr getaugt und ich bin stolz auf die erste Saison, die wir sozusagen gemeinsam da bestritten haben bei Après-Ski.
Ja, Lukas, dann möchte ich auch noch mich kurz zu Wort melden. Es war ja wirklich deine Initiative und deine Idee, diesen Podcast zu starten und du hast da wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel Energie und Herzblut investiert und dafür natürlich herzlichen Dank. Also das ist ein wirklich cooles Projekt entstanden, bei dem ich mir trotz der Zeitknappheit, die man als Wintersportchef hat, mir auch immer wirklich die Zeit genommen habe, dich da bei Kräften zu unterstützen. Und ja, dafür herzlichen Dank. Herzlichen Dank natürlich an alle Hörer, die reingehört haben. Wir sind wirklich auch echt positiv überrascht, wie die Resonanz ist, was die Anzahl der Stammhörer auch angeht und dass da dann auch Feedback kommt. Das alles wollen wir natürlich noch weiterentwickeln und weiter ausbauen und dass vielleicht irgendwann auch nicht nur noch wir beide dann hier sprechen, sondern dass wir das Team da noch verstärken können. Und ja, vielen Dank natürlich auch an SkiOnline.ch, die uns wirklich regelmäßig immer mit tollen Eindrücken von vor Ort versorgt haben. Also die Stimmen, die wir von den Rennen hier im Podcast in jeder Folge eigentlich mit einbauen, die kommen von den Kollegen, ohne die dieser Podcast in der Form natürlich auch nicht möglich wäre. Und ja, ich glaube, wir lassen jetzt mal sacken. Ist ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich schon angeleiert, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen ein paar Athleten hier nochmal zu Wort kommen lassen, aber Corona macht natürlich alles ein bisschen schwieriger, aber wir werden sehen, dass wir euch nicht ganz im Trockenen stehen lassen, bis die Saison dann wieder Fahrt aufnimmt, aber ich glaube, wir lassen jetzt alle mal sacken, konzentrieren uns auch auf wesentlichere Dinge und hoffen, dass wir alle gut und gesund durchkommen. Das umfasst natürlich uns beide, die Kollegen von SkiOnline, aber natürlich auch die Hörer. Passt auf euch auf und kommt's gut durch. Ihr werdet von uns hören. Und ich hätte ja jetzt Zeit, Lukas, wenn dann eh bald häusliche Ausgangssperre ansteht, ein bisschen Gesangsunterricht zu nehmen. Was meinst du?
Ja, glaubst du, dass wieder so viele deutsche Siege geben wird nächste Saison? Ja.
Ich werd mich vorbereiten.
Nicht, dass du dann umsonst Gesangsunterricht nimmst jetzt.
Da du schon wieder skeptisch bist und wir ja jetzt wissen, wie es um deine Tippfähigkeiten bestellt ist, da schalte ich jetzt gleich das Mikro aus und werde hier mal bei YouTube nach Gesangsunterricht googeln.
Besser ist es wahrscheinlich, ja.
Besser ist es. Mach dich auf was gefasst.
In diesem Sinne, einen gesunden Sommer wünschen wir allen. Bis bald.